ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Professor Viktor Winkler.
Hallo.
Sehr schön, dass Sie da sind zu einem wichtigen Thema, Sanktionen. Sie sind Rechtsanwalt, Jurist aus Frankfurt und einer der wenigen ausgewiesenen Experten für Sanktionen, auch Sachverständiger des Deutschen Bundestages zum Sanktionsdurchsetzungsgesetz. Sie waren mal lange in einer Bank auch als Führungskraft tätig und Sie beraten auch Konzerne bezüglich der Russland-Sanktionen und dann lehren Sie noch an der Internationalen Universität in Frankfurt. Wie kommt man denn dazu, Sanktionsjurist zu werden? Das müssen wir vielleicht erstmal vorher einmal abklären, bevor wir loslegen und in die Thematik reinspringen.
Also wahrscheinlich wird diese Antwort von allen die langweiligste sein. Man kommt dazu, indem man das Schwestergebiet beackert, nämlich das Schwestergebiet ist im weitesten Sinne Exportkontrolle. Das heißt, Sie sind ein Jurist, der sich mit der Frage befasst, wenn der Staat bestimmte Handelswege beschneidet, restriktiv macht, darf ich das dann trotzdem noch ausführen? Wie kriege ich eigentlich eine Genehmigung? Das sind so die Fragen der Exportkontrolle. Und dann bekam ich eines Tages von einem Headhunter eine Idee, mal Sanktionen ausschließlich zu machen, nämlich für eine Bank. Und da konnte ich natürlich nicht widerstehen, weil das über alle Geschäfte, über alle Länder hinweg dann die Verantwortung war für die Sanktionen. Und so kam ich dann dazu, dass ich zum Glück, will ich sagen, weil es macht schon Spaß, dass ich seit rund 10 Jahren jetzt wirklich nur Sanktionen mache. Ich gehöre aber auch wirklich auch zu den wenigen in Deutschland, die als Rechtsanwalt diese Freude haben, wirklich auch nur Sanktionen zu machen.
Sanktionen werden ja schon sehr, sehr lange als politisches Mittel eingesetzt, auch geopolitisch. Seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine hat das Thema aber eine ganz andere Öffentlichkeit bekommen. Spüren Sie das auch? Also hageln bei Ihnen jetzt die Anfragen rein seit dem 24. Februar 2022?
Also der von Ihnen genannte Tag ist wirklich der Tag der Revolution im Sanktionsbereich. Wir haben eine wirkliche Sanktionsrevolution. Das ist das größte Sanktionspaket aller Zeiten, das komplexeste Sanktionspaket aller Zeiten, übrigens auch das bekannteste Paket. Früher kannte ja niemand Sanktionspakete, kaum jemand beschäftigte sich damit. Die Banken haben schon immer viel Sanktionsrecht gemacht, aber gerade in der Industrie oder die breite Öffentlichkeit wusste das nicht. Ich muss aber zugeben, ich kriege heute noch Fragen, sogar von Rechtsanwaltskollegen. Sag mal, was du da machst, was ist denn das eigentlich? Also es ist ein bisschen bekannter geworden, aber ja, um Ihre Frage zu beantworten, wir haben eine absolut neue Situation im Sanktionsbereich. Russland ist jetzt das in der Geschichte am stärksten, am meisten sanktionierte Land überhaupt. Es gab noch nie ein Land, das so hoch sanktioniert war. Und das hat natürlich enorme Folgen in der globalisierten Wirtschaft, in der wir uns befinden.
Also mehr als Iran oder beispielsweise auch Syrien sanktioniert war, das kann man nicht mehr vergleichen. Ich schließe mich trotzdem mal der Frage Ihrer Rechtsanwaltskollegen und Kolleginnen an. Was macht denn ein Sanktionsjurist? Also sind Sie dann dabei, wenn es um den rechtlichen Rahmen geht bei solchen Sanktionierungen oder bei Regulationsverfahren?
Also da gibt es auch oft Missverständnisse und Mythen, was man da eigentlich macht. Ich sage immer, ich berate die Musterschüler. Musterschüler heißt, das sind Unternehmen, die weiterhin dürfen. Das heißt, das, was die ausführen wollen, ist nicht untersagt, ist gerade nicht Gegenstand von Sanktionen. Aber die haben ein so hohes Reputationsbedürfnis, dass die sagen, ich möchte nicht mal in die Nähe kommen eines Sanktionsverstoßes. Oder wird das so bleiben? Was ist, wenn es nächste Woche, nächsten Monat sanktioniert wird? Eine der schlimmsten Effekte von Sanktionen ist ja die Plötzlichkeit. Sanktionen kommen über Nacht, werden ganz bewusst nicht vorher angekündigt. Weder denjenigen, die sanktioniert werden, noch den deutschen Unternehmen, die betroffen sind von irgendwelchen Handelsbeschränkungen. Also das ist im Wesentlichen die Arbeit, diejenigen zu unterstützen, die sagen, ich will die Extrameile gehen, ich will in diesem regulatorischen Tsunami, in dem wir uns befinden zurzeit im Sanktionsrecht, will ich wirklich alles richtig machen, bis aufs FF, bis in jedes Detail. Und das sind diejenigen, die ich unterstütze dabei.
Herr Winkler, Sie haben vorhin davon gesprochen, dass wir die Sanktionen gegen Russland das größte Sanktionspaket überhaupt ist, was je gegen ein Land ausgesprochen wurde, seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Sie haben davon eine Sanktionsrevolution, glaube ich, gesprochen. Mhm. Wie äußert sich das? Können Sie mir das mal kurz umreißen? Wir sind ja inzwischen jetzt beim 18. Sanktionspaket der Europäischen Union. angekommen?
Tja, es ist eigentlich eine traurige Geschichte insoweit, als dass die Glaubwürdigkeit der Sanktionen, die eigentlich mal sehr, sehr hoch war, sehr in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Denn diese 18 Pakete sind eigentlich ein riesiger Haufen Chaos, so muss man das leider so hart sagen. Es ist überhaupt nicht klar, was kommt wonach, welcher Bereich wird sanktioniert. Sie müssen sich ja so vorstellen, es gibt zwei große Blöcke im Rahmen von Sanktionen. Das eine ist, man sanktioniert Einzelpersonen oder Unternehmen oder Organisationen. Und das andere, weniger bekannte, ist, man sanktioniert bestimmte Güter, die dann entweder nicht von Russland eingeführt oder nach Russland ausgeführt werden sollen. In beiden Bereichen herrscht Chaos. In beiden Bereichen haben wir erlebt, dass die EU in Bezug auf Russland etwas rausnimmt aus so einem gedachten Gesamtkomplex an Möglichkeiten und dann wie bei einer Salamitaktik peu à peu immer weiter sanktioniert. Ein bisschen Sanktionierung hier, ein bisschen da. Paar kleine Beispiele. Potanin, der Vater der Oligarchen. Niemand verdient mehr sanktioniert zu werden als Herr Potanin. Herr Potanin hat das Oligarchentum nicht nur erfunden, also die Art dieser Privatisierung und wie man sie nutzt, sondern er ist unstreitig der Oligarch, der am nahesten immer noch ist zu Putin. Raten Sie mal, wie lange der schon sanktioniert ist in der EU?
Noch gar nicht.
Noch gar nicht.
Warum?
Müssen Sie Frau von der Leyen fragen. Ein weiteres Beispiel, Diamanten. Jeder wusste gleich, im Grunde schon seit 2000 wusste jeder, dass Diamanten eine zunehmend große Rolle spielen für den sozusagen Einkauf von Kapital nach Russland. 1,5 Jahre hat die EU gebraucht, bis sie Diamanten sanktioniert hat. Gleichzeitig wurden andere Menschen sanktioniert, die erkennbar gar keinen Bezug mehr hatten zu Putin und dem Krieg. Also es ist ein Chaos und niemand weiß, wer, wann, warum sanktioniert wird.
Ja, aber an der Stelle gleich nochmal die Frage. Also vielleicht können Sie es, wissen Sie es nicht, weil ich müsste dann Frau von der Leyen fragen oder die EU-Kommission, aber vielleicht haben Sie einen Erklärungsansatz aus Ihrer Expertise heraus, weil der Krieg gegen die Ukraine, der läuft ja schon seit über 3 Jahren. Die Bedrohung aus Russland ist, wenn man aktuellen Warnungen der deutschen Geheimdienstchefs Glauben schenken kann, und das wurde gerade auch öffentlich gemacht, ist ja nicht unbedingt geringer geworden, sondern eher mehr. Also warum ist man da so offensichtlich zurückhaltend?
Also es hat wie immer viele Gründe. Der Hauptgrund ist, dass man sich nicht traut, ein Totalembargo zu machen. Was ist ein Totalembargo? Ein Totalembargo heißt, ab sofort geht gar nichts mehr. Da geht immer noch humanitär, also medizinische Hilfe, Medikamente müssen immer gehen nach Völkerrecht. Aber sonst geht nichts mehr. Das hätte Klarheit gebracht. Das wäre sozusagen ein klarer Schnitt gewesen und hätte diese Salamitaktik verhindert. Warum haben sie es nicht gemacht?
Ist es denn rechtlich möglich?
Nein. Also möglich ist vieles im Recht, aber wir sagen immer angreifbar. Ne? Also die Exekutive kann sowas erstmal erlassen, aber ein Totalembargo wäre wahrscheinlich angreifbar gewesen. Und wir haben ja jetzt gesehen, dass einige Oligarchen, sehr wenige, aber einige Oligarchen dann doch klagen gegen Maßnahmen. Und ich glaube, man hatte die Angst, und so höre ich es auch aus der Kommission, dass man Angst hatte, wenn man ein Totalembargo macht, dann wird das irgendwie gekippt beim EuG oder spätestens beim EuGH, der zweite Instanz ist. Also man hat sich nicht getraut nach einem Totalembargo. Aber das Schlimmste ist, man hat keinen Sanktionsplan aufgestellt. Was ist ein Sanktionsplan? Wenn ich so eine Völkerrechtsverletzung habe, dann muss ich als Sanktionierender sagen, gut, welche Güter sind am wichtigsten für diesen Krieg? Welcher Kapitalfluss? Da muss ich mich zusammensetzen mit Russland-Experten. Da muss ich mich zusammensetzen mit Ökonomen. Das hat mit uns Juristen gar nicht so viel zu tun. Und dann müssen die mir sagen, das und das und das. Und dann geht's an die Personen. Wer sind die Personen, die verantwortlich sind für das System, das jetzt diesen Krieg trägt? Und wenn Sie das alles haben, erstellen Sie einen Plan der Reihenfolge. Wer muss wann sanktioniert werden? Womit? Wie hart? Da müssen Sie eine Kommission machen. Das dauert dann mal 2-3 Wochen, aber dann haben Sie einen Sanktionsplan. Nichts davon hat die EU leider gemacht.
18 Sanktionspakete der Europäischen Union gegen Russland konnten die Invasion in der Ukraine, den Krieg in der Ukraine nicht beenden. Das haben Sie gerade auch schon festgestellt. Schauen wir trotzdem mal kurz auf dieses 18. Sanktionspaket, bevor wir uns der Frage widmen, bringt das alles überhaupt was? Wenn ich jetzt hier schaue, das wird hier ja zusammengefasst, zum Beispiel auf der Seite der Bundesregierung. Also die EU hat jetzt nochmal Maßnahmen gegen den Energiesektor ergriffen. Da geht es zum Beispiel um die Preisobergrenze für russisches Rohöl. Also kann nicht so teuer verkauft werden. De facto. Umgehung müssen wir uns ja nachher auch noch kümmern. Maßnahmen gegen den Bankensektor, Handelssanktionen, Menschenrechte und Kulturschutz und. Und das lässt sich jetzt für alle Sanktionspakete noch nachlesen. Sie haben vorhin gesagt, es ist so ein Flickenteppich und deshalb auch ein bisschen wirkungslos. Warum ist das so? Ist sich die EU nicht einig?
Noch ist sie sich einig. Es gibt ja schon Ankündigungen, schon die ganze Zeit natürlich von Ungarn nicht mitmachen zu wollen. Es gibt jetzt die ganz frische Ankündigung, vielleicht haben es ein paar schon gesehen. Österreich möchte eine kleine Ausnahme für ihre RBI, also für ihre große Bank haben. Also es bröckelt ein bisschen an der Einigkeit, aber noch ist sie da. Sanktionen brauchen ja eine volle Einigkeit, also jeder muss mitmachen. Auch das will man übrigens ändern, da gibt es Pläne. Also die Einigkeit ist nicht das Problem, noch besteht sie. Einigkeit haben wir ein Problem natürlich auf der ganz anderen Seite. Die Mehrheit, wenn sie die Länder einfach zählen in der Welt, machen die Mehrheit bei den Russland-Sanktionen nicht mit. Und ich meine nicht nur bei den Russland-Sanktionen der EU nicht mit, sondern auch bei den Russland-Sanktionen dieser kleinen Koalition oder großen Koalition, die wir jetzt haben, also UK, Kanada, USA natürlich. Also auch wenn man das alles zusammenzählen würde als ein Sanktionspaket, ein großes, die Mehrheit der Länder machen nicht mit, China macht nicht mit, Indien macht nicht mit, fast Gesamtafrika macht nicht mit, Serbien macht nicht mit. Also in Sachen Einigkeit haben wir da schon ein Problem. Und was dieses neueste Paket anbelangt, man müsste eigentlich drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Alles, was Sie gerade aufgezählt haben, sind Bereiche, in die man ja bereits Pflöcke eingerammt hat. Das heißt, die allererste Frage, neben vielen, vielen anderen Fragen, die man sich stellen muss, ist, warum denn jetzt? Wenn das alles sanktionswürdig ist, um Gottes Willen, warum habt ihr das nicht gleich gemacht? Warum wurden diese, ich gebe Ihnen ein wunderbares Beispiel, die Schiffe. Vielleicht haben Sie das mitbekommen, im letzten Paket wurden die Schiffe sanktioniert, jetzt wurden wieder welche nachgeschoben. Man plant für das 19. Sanktionspaket wieder Schiffe auf die Liste zu nehmen, also solche Schattenflotte Schiffe, die sozusagen Umgehungen helfen.
Da ja, man spricht ja von über 800 Schiffen, die in den Weltmeeren unterwegs sind, unter wechselnden Flaggen, die für Russland Öl doch dann wieder in die EU transportieren.
Und jetzt kommt das Überraschende. Alle diese Schiffe sind schon bekannt. Warum Salami? Warum sanktioniert man nicht alle Schiffe auf einmal? Alle Logistikunternehmen, alle Unternehmen in diesem Bereich, alle Schifffahrtsunternehmen, alle Häfen müssen ständig ihre automatisierten Filtersysteme anpassen. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt, aber zeigt, dass vorne und hinten leider Chaos herrscht und ohne Grund und Verstand sanktioniert wird.
Sie stellen jetzt natürlich viele Fragen, vielleicht haben Sie auch Antwortansätze, können wir ja gleich nochmal drüber reden. Nur nochmal kurz zurück zur europäischen Einigkeit, weil es gibt jetzt eine Schlagzeile, der slowakische Ministerpräsident Robert Fico hat erneut von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht, um jetzt die neue Runde von Sanktionen der EU erstmal zu blockieren. Auch Österreich hatten Sie vorhin erwähnt, also Slowakei und Österreich immer wieder in den Schlagzeilen, was das angeht. Also so einig scheint man sich dann doch nicht zu sein.
Jetzt muss man unterscheiden. Rein rechtlich gibt es ja die Einigkeit. Jedes neue Paket muss gemeinsam abgestimmt werden und alle müssen zustimmen. Man nennt das GASP, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Mhm. Mit anderen Worten, noch hätten wir keine Sanktionen, wenn wirklich einer mal Nein gesagt hätte. Was stimmt ist, dass jetzt offensichtlich immer mehr Länder auszubrechen versuchen. Das alleine sehe ich ehrlich gesagt nicht kritisch. Die werden am Ende immer eingefangen. Die wollen nur die Preise hoch machen. Wir haben das ja immer gesehen. Dann werden eben Ausnahmen gemacht. Ganz dramatische Ausnahmen natürlich bei Ungarn. Ungarn hat sehr, sehr geschickt verhandelt und hat sich ihre letzten 6, 7 Zustimmungen zu den Sanktionspaketen teuer erkauft, indem sie Ausnahmen bei Öl und Gas reingeschrieben bekommen hat, auch andere osteuropäische Länder. Also ich glaube, am Ende werden die doch auch alle zustimmen. Ich glaube, daran wird es nicht haken.
Herr Winkler, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, das ist alles uneinheitlich und der größte Teil der Welt macht gar nicht mit bei den Sanktionen gegen Russland. Da müssen wir zur Frage aller Fragen kommen. Bringen diese Sanktionen also nichts?
Lassen Sie mich das so beantworten. Vor nicht einer Woche, sondern vor 4 Tagen gab es einen sehr, sehr großen Anschlag auf die Ukraine. Drohnenanschlag, Bombenanschlag durch die Russen, sehr verheerend. Selenskyj hat eine Erklärung abgegeben und hat gesagt, nicht 10.000, sondern 100.000 Komponenten von den untersuchten Drohnen, Bomben. 100.000 Komponenten wurden gefunden, die allesamt aus dem Ausland stammen. Das ist nicht nur Deutschland, das ist auch viel USA, aber es ist auch Deutschland. Das ist die eine. Noch 2 weitere Zahlen dazu. 200 Milliarden ist die Zahl, die Russland eingenommen hat, laut EU, allein im letzten Jahr, durch den Verkauf von Rohöl. 200 Milliarden. Wenn Sie so eine Einnahme haben, ist es natürlich schon generell schwer, von Sanktionen zu erwarten, dass sie helfen. Und letzte Zahl, die Bundesregierung hat 8 Milliarden Euro für LNG letztes Jahr bezahlt, direkt an den Kreml. Im ersten Halbjahr diesen Jahres haben wir bereits das letzte Halbjahr, also vom letzten Jahr, überschritten und liegen, glaube ich, so bei über 5 Milliarden Euro, die für LNG-Lieferungen aus Russland nach Deutschland bezahlt worden sind. Also wenn Sie das alles zusammenzählen und Sie dann überlegen, dass wir Lammfelle, die man sich vor den Kamin tut, sanktionieren, dass wir Sneaker über 300 Euro sanktionieren oder Holz sanktionieren, dann muss man sich natürlich schon wirklich fragen, kann das denn überhaupt helfen?
Aber ist man da irgendwo bei der Symbolik, also man über diese LNG und so weiter, das kann man jetzt aufdröseln über Gründe, nicht Gründe, das lassen wir jetzt vielleicht an der Stelle mal weg, sondern lassen es erstmal als Zahl so stehen, Herr Winkler. Aber ist das so eine symbolische, wertebasierte Außenpolitik, die da betrieben wird, die eigentlich ohne Wirkung ist?
Meine Kritik betrifft gar nicht die Außenpolitik. Ich bin kein Außenpolitiker, sondern meine Kritik ist ja nur, wenn Sie sanktionieren, tun Sie das im Völkerrecht. Sanktionen sind Mittel, Instrumente des Völkerrechts. Sie müssen sich messen am Völkerrecht. Ich kann natürlich im Völkerrecht die nach Kriegsführung härteste Maßnahme, die Sanktionen sind, nur dann anwenden, wenn ich nicht gleichzeitig Milliarden an denselben schicke, der angeblich von mir ja von allem abgehalten werden soll. Also mit anderen Worten, die Geldflüsse sind Teil des Sanktionsrechts. Das legitime Ziel von unseren Sanktionen ist doch, dem Kreml den Krieg nicht zu verunmöglichen, das haben wir offensichtlich nicht geschafft, aber wenigstens zu erschweren, ihn teuer zu machen. Auch das ist schon ein ausreichendes Interesse von Sanktionen, weil manche sagen, hahaha, der Krieg läuft weiter, die Sanktionen sind gescheitert. Vor allem, man hört das vor allem aus der rechten Szene so sehr. Das ist natürlich ein Schwachsinnsargument. Sanktionen haben noch viel, viel weitere Ziele. Nur das Problem ist natürlich, ich kann dieses Ziel, weniger Kapital für Putin, nicht erreichen, wenn ich parallel dem Putin 8 Milliarden jährlich dahin tue und gleichzeitig eine Situation habe, wo China, die genannten 200 Milliarden sind praktisch nur China und Indien, wenn ich eine Situation habe, in der Putin jedes Jahr 200 Milliarden einnimmt über den Verkauf von Rohöl, wie sollen dann die Sanktionen funktionieren?
Wir haben eine Schlagzeile, die ist aber noch unbestätigt, dass Indien den Einkauf von russischem Öl wohl beenden möchte. Bringt das was?
Es würde was bringen, wenn China das auch täte.
Und also China ist da der größere Player?
Ja, China ist definitiv der größere Player.
Ich glaube, bevor wir mal, also weil solche Sanktionen haben ja auch Nebenwirkungen, und zwar vor allem auch für die deutsche Wirtschaft, denn die Verstrickungen mit Russland sind ja auch über die jüngere Geschichte stark gewachsen. Das heißt, da gibt's Folgen. Was wäre denn sinnvoll? Also wie kann man denn aus Ihrer Sicht das so gestalten, dass das auch wirklich eine Wirkung hat? Oder hat die EU und die paar europäischen Länder, die das machen, in der Konstellation gar nicht die Möglichkeit dazu?
Das Lustige ist ja, sie hat ja eine Wirkung im Inland. Vielleicht nochmal grundsätzlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer in Sachen Sanktionen. Das Schöne ist ja, man sagt immer, man sanktioniert ein anderes Land. Das kann man gar nicht. Eine der vielen Paradoxien des Sanktionsrechts ist, Sie können gar nicht jemand anderen ein anderes Land sanktionieren. Alles, was Sie machen können, Sie selber können entscheiden, wir machen da nicht mit. Also wenn der Sanktionierte hier bei uns ein Konto hat, dann ist das eingefroren. Ich kann sein Konto in Moskau nicht einfrieren. Ich kann nicht das Land Russland einfrieren. Ich kann es nicht sanktionieren. Das heißt, natürlich sind Sanktionen zwar gerichtet auf Russland, aber sie sind EU-Recht und gelten im Territorium der EU und insbesondere für EU-Bürger. Heißt, dort wirken sie ja. Ich vertrete ja all die Unternehmen, bei denen sie direkt oder indirekt wirken. Und ich habe auch eine Reihe von Unternehmen gehabt, die insolvent gegangen sind, weil ihr Business, Beispiel Holz, zu 90% sozusagen abhängig ist von Russland.
Wir haben gerade schon darüber gesprochen, Sanktionen, die wirken sich ja nicht nur auf den sanktionierten Staat selbst aus. Sie beraten auch viele deutsche Unternehmen, die sich zum Beispiel beteiligen wollen oder sagen wollen, wie komme ich am besten nicht in Konflikt mit solchen Regulativen? Wie stark betroffen sind denn die deutschen Unternehmen, die deutsche Wirtschaft von solchen EU-Sanktionen?
Der erste Fehler wäre, die furchtbaren Berater reinzulassen, die jetzt wie Pilze aus dem Boden schießen und versuchen vor allem Mittelständlern Sanktionsrecht zu verkaufen. Das muss ich hier so hart sagen. Das ist nicht mein Versuch, die Konkurrenz loszuwerden, weil das ist ein ganz anderes Segment.
Ich wollte es gerade
ansprechen. Das ist nicht meine Konkurrenz, aber ich will auf etwas ganz Bestimmtes hinaus. Das Problem nämlich dieser Berater, die jetzt kommen und sagen, sie brauchen Sanktionscompliance, sie brauchen dies, machen eines nicht. Sie machen keine Risikoanalyse, sondern sie verkaufen natürlich Pakete, da haben sie am wenigsten Arbeit, die höchste Rendite. Das Lustige ist nur, ich frage dann immer, haben Sie mal die Gegenfrage gestellt, was Sie überhaupt brauchen? Also, wenn Sie mich fragen, was Unternehmen, nicht zuletzt hier in diesem so mittelstandsreichen Gebiet, tun müssen, dann ist es nicht irgendwelche Compliance-Maßnahmen ergreifen, sondern eine Risikoanalyse. Klingt irgendwie abstrakt, bedeutet aber was? Herausfinden, wie hoch ist eigentlich mein Risiko, gegen die Russland-Sanktionen zu verstoßen oder gegen andere Sanktionen? Jedes Unternehmen ist anders. Und die Wahrheit ist, diese Risikoanalyse können Sie auch selber machen. Natürlich ist es besser, sich jemanden zu holen, der da vielleicht ein bisschen Erfahrung hat, aber niemand kennt Ihr Geschäft besser als Sie selbst. Und die erste Frage muss also immer lauten, brauche ich das überhaupt? Wenn Sie dann merken, ich habe ein relativ hohes Risiko, dann muss man sich so banale Folgefragen stellen, wie brauche ich ein automatisiertes System? Also fairerweise muss man sagen, die Banken machen das schon seit Jahrzehnten, die können das auch nicht anders. Die haben ein automatisiertes Filtersystem. Die packen da alle Sanktionen rein, vereinfacht gesagt, und lassen ihre Zahlungsvorgänge laufen gegen diese Filter und dann ploppt da hoch und dann wird dann sozusagen in einem weiteren Verfahren festgestellt, was zu machen ist. Die meisten Unternehmen in Deutschland brauchen sowas nicht. Die meisten Unternehmen haben nicht am Tag 20.000 Vorgänge. Also das heißt, wichtig ist keine Panik und herausfinden, was brauche ich überhaupt? Was ist mein Risiko?
Okay, das war jetzt ein Crashkurs, Beratung für
umsonst
Unternehmen. Sogar. Sehr schön, aber wenn Sie jetzt mal in Ihre Praxis reinschauen, welche Folgen haben denn deutsche Unternehmen jetzt zu gehabt wegen dieser Sanktionen? Also sind da Geschäftsfelder kaputt gegangen? Sie haben vorhin auch von Insolvenzen berichtet.
Ja, ich möchte aber ganz kurz, wenn ich darf, bevor ich darauf antworte, sagen, wer denn die größten Leidtragenden sind. Man darf nie vergessen, dass jede Sanktionierung eine humanitäre Komponente hat. Und man muss schon erwähnen, dass die Effekte, die wir sehen in Russland, die Zivilbevölkerung, so sieht es zumindest aus, deutlich, deutlich treffen. Und das Problem daran ist nicht die armen Russen, sondern das Problem ist, die Reichen trifft es nicht, den Kreml trifft es nicht. Wir haben deutlichen Kursschwankungen in Russland. Wen trifft das? Das trifft die Großmutter, die eben Lebensmittel einkauft. Also man muss die humanitäre Seite immer sehen. Es gab vor vielen Jahren ein Interview mit Madeleine Albright in amerikanischen Fernsehen, muss ich kurz erzählen. Sie wurde gefragt, was sie denn davon hält, dass 500.000 irakischer Kinder in direkter Folge der Sanktionen damals in 90er Jahre gegen Irak gestorben sind. Und sie sagte nach einigem Abwägen, wir sind bereit, diesen Preis zu zahlen. Also ich will nur zeigen, diese Debatte, die wir leider gar nicht mehr führen, humanitäre Seite der Sanktionen, treffen Sanktionen nicht immer nur die Armen, Fragezeichen, die muss unbedingt geführt werden, bevor wir uns fragen, was passiert eigentlich mit unseren armen Unternehmen. So, das nur vorab. jetzt endlich, ich bin schon fast wie ein Politiker, der die Frage nicht beantwortet,
jetzt
endlich
ja, zu Ihrer Frage. Kann ich Ihnen jetzt nicht widersprechen. Herr
vielleicht habe ich da noch eine Karriereoption.
Vielleicht.
Also jetzt wirklich auf Ihre Frage. Was unbedingt sozusagen als Schaden festgestellt werden muss, ist, dass die Kosten für Due Diligence, für Aufklärung meines Gegenübers, für herausfinden, wird mein Gegenüber das, diese Ware vielleicht weitertragen, sei es auch nicht nach Russland, aber in ein klassisches Umgehungsland. Zu diesen klassischen Umgehungsländern gehören zum Beispiel Türkei, gehören einige Länder in Asien, gehört natürlich China vor allem. Diese ganzen Prüfungen, die diejenigen, die zu mir kommen, ja machen und die meisten, glaube ich, auch jetzt wirklich angefangen haben zu machen, diese Prüfungen kosten ein Heidengeld. Nicht nur für überteuerte Anwälte, sondern die kosten Heidengeld, weil interne Prozesse damit gemacht werden müssen. Und nicht zuletzt führen sie zu Disruptionen in der Weltwirtschaft. Jede Sanktionierung in der Geschichte hat zu Disruptionen geführt für alle anderen in der Weltwirtschaft. Aber das sind die größten Sanktionen ever. Wir hatten noch nie so ein sanktioniertes Land wie Russland gehabt in der Geschichte.
Wirtschaftssanktionen als Druckmittel in der Politik. Und sie stehen ja deshalb auch so in der Kritik, weil sie auf vielfältige Weise umgangen werden können und dadurch ihre Wirkung in vielerlei Hinsicht verfehlen. Sanktionsjurist Viktor Winkler ist bei uns in SWR1, Leute. Wie zeigt sich denn diese Umgehung? Wir haben es vorhin schon so ein bisschen besprochen, am Beispiel von Russland. Da kann man jetzt zum Beispiel über deutsche Firmen sprechen. Die haben 2025, eine relativ frische Schlagzeile, bislang Waren im Wert von 4,9 Milliarden Euro nach Russland exportiert, trotz Sanktionen.
Ja gut, das muss natürlich nicht alles Umgehung sein. Ich habe ja gesagt, es gibt einen Korridor, nennen wir das, unter Juristen. Es gibt immer noch einen Korridor, der erlaubt ist. Dieser Korridor wird natürlich immer weiter eingeengt und zugestellt. Aber den gibt es. Es ist wirklich erstaunlich viel weiterhin erlaubt. Und ich kann auch immer wieder nur betonen, das, was erlaubt ist, macht noch weniger Sinn als das, was verboten ist, um es mal so zu sagen. Also auch da zeigt sich immer noch, dass dieser Sanktionsplan fehlt. Aber es ist sozusagen nicht alles illegal, was rübergeht, ja, sondern es gibt weiterhin einen großen Bereich, der legal ist. Metro habe ich der Bild-Zeitung entnommen. Metro ist kein Mandant von mir, aber ich lese mit Erschüttern, dass Metro noch 80 Filialen in Russland hat. Da fragt man sich als Sanktionsjurist natürlich auch, wie schaffen die das mit dem Risiko? Denn natürlich haben sie legales Geschäft, Metro hat legales Geschäft dort. Aber wie grenzen sie sich von dem Illegalen ab? Wie vermeiden sie, mit toxischem Geschäft in Verbindung zu kommen, sich anzustecken? Also zumindest bei 80 Filialen ist das schon eine Frage. Ne? Insofern ist das legal, aber sehr risikobehaftet, wenn wir so viel Geschäfte mit Russland machen. Das ist der Punkt.
Anderer Bereich ist ja auch die Bauindustrie. Also das heißt, dass deutsche Firmen in Russland weiterhin aktiv sind, zum Beispiel beim Wiederaufbau des besetzten, schwer zerstörten Mariupol.
Genau.
Ja. Da gibt es ja globale Verflechtungen. Da sind wir jetzt wieder bei den Oligarchen, die Sie eingangs angesprochen haben. Die sind ja oft Miteigentümer oder Gesellschafter bei so global agierenden Firmen. Aber die sind ja dann oft auch nicht sanktioniert.
Also es gibt Oligarchen, die in Russland ihren Aufenthalt haben und immer noch nicht sanktioniert sind. Zu nennen ist ganz extrem Potanin, der Vater des Oligarchentums, immer noch nicht sanktioniert, haben wir schon drüber gesprochen. Mit Sanktionierten darf man nicht zusammenarbeiten. Mit nicht sanktionierten Oligarchen in Russland zusammenarbeiten ist ein, vorsichtig ausgedrückt, Hochrisikogeschäft, wo ich noch nicht einmal erlebt habe, dass ein Unternehmen mir eine solche direkte Zusammenarbeit mit einem russischen Oligarchen in Russland in einer Weise darstellen konnte, wo ich als Jurist sagen kann, kannst du machen, ist risikomäßig handelbar. Mhm. Mag sein, dass es geht, ist es aber sehr schwer.
Was kann denn die EU zum Beispiel gegen die Umgehung ihrer Sanktionen durch Länder, Sie hatten ja vorhin gesagt, ein Großteil der Welt macht gar nicht mit. Insofern kann die Wirkung auch gar nicht so schlagkräftig sein. Was kann denn die EU zum Beispiel tun gegen die Umgehung ihrer Sanktionen durch Länder, in denen die nicht gelten? Also da sind wir jetzt, glaube ich, im Bereich sogenannter sekundärer Sanktionen.
Und da freue ich mich, weil da kann ich eine sehr eindeutige, klare Antwort geben. Gar nichts. Die EU kann dagegen gar nichts tun. Die EU tut so, als könnte sie was dagegen tun. Vorbild sind immer die Amerikaner angeblich. Die EU sagt, guck doch mal, die Amerikaner schaffen das. deren US-Recht gilt ja auch nicht überall auf der Welt. Und mit ihren Sekundärsanktionen schaffen die das. Diese Sekundärsanktionen sind ein riesiges Missverständnis, können wir gleich noch drüber reden. Mhm. Die EU kann gar nichts tun. Warum? Man kann ein Land, das dem EU-Recht nicht unterliegt, nicht zwingen dazu, rechtlich nicht zwingen dazu, das einzuhalten. Deswegen, wenn China Handel treibt mit Russland, ist das leider rechtlich keine Umgehung, sondern die tun einfach was Legales.
Mhm. Gibt es denn Länder außerhalb der EU, also Vereinigtes Königreich, USA, die jetzt Sanktionen gegen Russland aussprechen, mit denen man sich sozusagen vernetzen könnte? Oder naja, geschieht das bereits?
Ja, wir tun das. Wir haben eine sehr durchaus beeindruckende Allianz mit Kanada, mit USA, mit UK. Problem ist auch da wieder, wenn sie alle Sanktionsprogramme, die ich gerade genannt habe, also US, UK, Kanada, Australien auch sehr wichtig, und EU übereinander legen, haben sie riesige Lücken. Das heißt, nicht mal in dieser Union hat man es leider geschafft, alle gleich zu sanktionieren. Also mit anderen Worten, weil jemand in Kanada sanktioniert ist, ist er nicht automatisch in UK sanktioniert. Und das stellt natürlich vor allem die Banken vor horrende Herausforderungen. Mhm. Sie sind eine Bank in UK und derjenige ist aber nur in Australien sanktioniert. Sie haben aber in Australien eine Branch. Was machen sie jetzt?
Sanktionen gegen Russland war jetzt unser Thema bisher, weil es eben natürlich so präsent ist, auch für uns hier in Deutschland. Aber Sanktionen gibt es ja weltweit. Zum Beispiel, schauen wir mal nach Israel, da gab es ja ein Sanktionspaket, das die EU-Kommission erst im September vorgestellt hat. Das sollte die teilweise Aussetzung des Handelsabkommens mit Israel vorsehen. Jetzt ist allerdings erstmal Waffenstillstand. Die israelischen Geiseln sind freigelassen. Vorsichtiger Beginn eines Friedensplans. Heißt das, dass die Sanktionen jetzt vom Tisch sind? Was meinen Sie?
Also als meine Frau hörte, dass ich hierher komme, hatte sie nur eine Bitte an mich. Sie sagte, bitte Schatz, rede nicht über zwei Dinge. Gaza und Erica Kirk und Charlie Kirk. Weil sie hat recht, wir sind viel in den USA und was man so hört, muss man ja ein bisschen vorsichtig sein in den USA mit den Themen. Da ja aber die Schwaben bekanntlich sehr wahrheitsliebend sind und gerechtigkeitsliebend, werde ich das hier im Schwabenland natürlich wahrheitsgemäß beantworten, trotz der Mahnung meiner Frau. Und die Wahrheit ist leider, dass diese geplanten Sanktionen rechtswidrig wären und dass das bestehende faktische Embargo, das Herr Merz erlassen hat gegenüber Israel, ebenfalls rechtswidrig ist. Das ist leider die Rechtslage, die ich Ihnen heute nicht ersparen kann und den Hörern.
Was bedeutet das?
Sie meinen, welche Konsequenzen das hat?
Welche Konsequenzen müsste
also,
es haben?
Es hat zwei Konsequenzen. Die eine Konsequenz ist, dass alle die Unternehmen, deren Anträge abgelehnt werden, in der Zukunft sehr gute Erfolgsaussichten aus meiner Sicht haben, dagegen vorzugehen. Und die zweite Konsequenz ist, dass leider wieder an der Glaubwürdigkeit ein Schaden genommen wird der Sanktionen. Sanktionen haben ja im Grunde immer drei Fragen, die wir uns stellen müssen. Ist die Sanktionierung wirksam? Ist eine Sanktion glaubwürdig? Und ist eine Sanktion rechtmäßig? Und die Glaubwürdigkeit ist nicht zu unterschätzen. Sanktionen haben ja eine ganz starke politische Signalwirkung. Und jetzt Sanktionen gegen Israel zu machen, die höchstwahrscheinlich rechtswidrig, jedenfalls aber sehr wahrscheinlich juristisch angreifbar wären vor Gericht, halte ich glaubwürdigkeitsmäßig für einen Riesenflop.
Also es wird ja erwartet, dass die Kommission da nächste Woche nochmal drüber berät und dann wohl entscheiden. Sie hoffen nicht?
Ich hoffe nicht. Ich halte diese Sanktionen politisch schon für nicht überzeugend. Wir beziehen aus Israel sehr, sehr viel unserer Intelligence, also auf Deutsch unserer geheimdienstlichen Informationen. Das ist also ein Sicherheitsthema für uns. Wir haben sehr viel Handel. Sie werden überrascht. Ich kenne die Zahlen nicht, aber ich glaube, es liegt so bei 15, 20 Milliarden im Jahr Handelsvolumen mit Israel. Es sind nicht nur Orangen oder so. Wir tun uns da keinen Gefallen. Und wie gesagt, es gibt im Völkerrecht kein Recht der EU, Israel dafür zu sanktionieren, dass sie etwas im Gazastreifen tut. Das sieht das Völkerrecht schlicht und ergreifend nicht vor. Von unserer geschichtlichen Verantwortung will ich gar nicht sprechen. Mhm. Wenn ich noch eine Sache hinzufügen darf. Ich habe in meinem Mandantenkreis, in meinem Bekanntenkreis, sowohl Araber als auch zionistische Israelis. Was die mir erzählen, passt nicht zusammen. Einer von den beiden Seiten sagt die Unwahrheit. Die Narrative passen nicht zusammen und ich weiß nicht, wer recht hat. Und es klingt jetzt so, als würde ich mich fein aus der Affäre ziehen, in einem Thema, wo ja gerade die Jugendlichen in Deutschland sich sehr aufregen. Aber ich sage jetzt etwas noch Kontroverseres. Also vielleicht die Intendanz des SWR schüttet sich jetzt irgendwie den Kaffee über die Hose, weil das so kontrovers ist. Meine kontroverse These heute wäre, wir müssen uns zumindest was Sanktionen anbelangt, schlicht und ergreifend raushalten aus diesem Konflikt. Wenn die Israelis Recht haben mit ihrem Narrativ, dann brauchen sie unsere Hilfe nicht. Die Israelis sind hochgerüstet, haben einer der gefährlichsten, also einer der effektivsten Geheimdienste der Welt und sozusagen brauchen von uns keine Belehrung, was sie tun müssen, wenn sie Recht haben über all das, was sie ja behaupten, was wirklich im Gazastreifen abgeht. Wenn wiederum die Palästinenser Recht haben mit dem, was sie sagen, dann frage ich mich, haben wir als Deutsche die moralische Autorität, gegen Israel vorzugehen? Das möchte ich nur mal fragen. Ich bezweifle das. Also damit will ich nur sagen, jedenfalls sanktionsrechtlich gäbe es auch einen politischen Grund zu sagen, das machen wir nicht, da halten wir uns in dem Punkt mal raus.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Winkler, dann haben Sie eigentlich gar nicht so viel übrig für diese Sanktionen der EU und gehen eigentlich gar nicht von so einer großen Wirksamkeit aus. Und ich glaube, das bezieht sich auch mit Blick auf Israel, haben Sie jetzt gesagt, das ist sogar verfassungswidrig oder gesetzeswidrig. Und ich habe Sie auch mal in einem Interview sagen hören, dass Sie im Grunde Sanktionen gegen China, über die auch immer wieder mal gesprochen wird, auch sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen lassen würden.
Naja, zunächst muss man sagen, warum haben wir keine Sanktionen gegen China? Also wenn Maßstab unserer Sanktionierungen Völkerrechtsverstöße und oder Menschenrechtsverstöße sind, brauchen wir jetzt nicht in die Details gehen, sieht zumindest China jetzt auch nicht so rosig aus. Ich habe nicht gesagt, dass Sanktionen mir nicht passen. Die Art und Weise, wie Sanktionen jetzt vor allem in der EU gemacht werden, ist einfach handwerklich und juristisch so schlecht gemacht. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten diesen Sanktionsplan, wie von mir vorgeschlagen am Anfang dieses Gesprächs. Stellen wir vor, wir hätten das. Das wären dreimal schärfere Sanktionen, als wir sie jetzt haben. Sie wären dreimal so hart gewesen und sie wären dreimal so zielgerichtet. Ob es besser am Ende gewesen wäre, ob damit der Krieg jetzt sozusagen weg wäre, weiß ich nicht. Aber ich weiß, die Wirkung auf den Kreml, und um die geht es. Es geht nicht um die Wirkung auf die Wirtschaft der Russen. Ja. Die Wirkung auf den Kreml, die wäre größer geworden.
Klaus Langanke, SWR1-Hörer aus Karlsruhe, der schreibt uns, die Diskussion heute mit Viktor Winkler geht von der falschen Prämisse aus, nämlich, dass wir, also die EU, stark genug sind für einen Wirtschaftskrieg. Ist das eine falsche Prämisse?
Wir sind ja nicht allein. Also die Prämisse ist ja nicht so. Wir sind nicht allein. Wir haben die großen Blöcke der westlichen Welt, ich habe es erwähnt, Australien, UK, USA, haben wir ja mit im Boot. Sind die anderen immer noch zu viel? Ja. Das macht es aber nicht von vornherein als Prämisse komplett falsch. Man hätte noch mehr ins Boot holen können. Ich kann ja mal erzählen, dass ich für eine Reihe von Regierungen gearbeitet habe im asiatischen Raum, die zweifellos nicht den EU-Sanktionen unterliegen, die von mir aber wissen wollten, wie können wir helfen? Wie können wir, was können wir tun, damit unsere Unternehmen das nicht umgehen, was ihr als EU als Programm macht? Also ich glaube, es hätte in der Welt vielleicht doch noch ein paar mehr Partner gegeben gegen Russland, wenn man ein bisschen gewartet hätte. Man war aber natürlich, kann ich auch verstehen, man war schockiert und man wollte schnell handeln, aber die Prämisse ist nicht ganz falsch.
Mhm. Frage, die in die andere Richtung geht, kommt von Manfred Thum. Der fragt, 200 Milliarden für letztlich Öl an China, Indien, aber muss Russland das Öl nicht sehr billig verkaufen durch den Ölpreisdeckel, weil am Weltmarkt auch gar nicht mehr absetzbar, dann wirken die Sanktionen doch, sagt er.
Wie gesagt, es kommt darauf an, was das Ziel ist. Ob etwas wirkt, muss ich beurteilen anhand des Zieles. Wenn das Ziel ist, ein bisschen den Ölpreis zu verteuern, dann wirken die Sanktionen. Aber das ist ja nicht das Ziel. Sie müssen wissen, völkerrechtlich dürfen Sie nicht Sanktionen erlassen, um eine Wirtschaft zu schädigen. Leider sagt Frau von der Leyen immer wieder, Ziel ist die Schwächung der Wirtschaft. illegal, darf man nicht. Mhm. Ziel einer Sanktionsmaßnahme darf nur sein, einen Völkerrechtsverstoß, wenn auch nicht zu heilen, aber zumindest anzuprangern, ein bisschen was gegen ihn zu tun.
Das lässt sich jetzt auf Russland anwenden. Ließe sich das auch auf andere Länder anwenden, zum Beispiel Iran, der ja auch mit Sanktionen belegt ist, mit dem Ziel, das Atomprogramm zu unterbinden, oder auch Syrien, das lange unter Sanktionsdruck stand, immer noch steht. Donald Trump hat angekündigt, die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben. Ob das wirklich kommen wird, weiß man nicht.
Was ist die Frage?
Bringt das alles überhaupt was? Um es mal einfach zu formulieren.
Also man muss natürlich immer die Frage, bringen Sanktionen generell was, unterscheiden von, bringen sie in diesen konkreten Fällen etwas. Jeder Fall ist da leider anders. Beim Iran haben wir natürlich ein furchtbares Hin und Her gehabt. Ich will jetzt keine Geschichtsstunde draus machen, aber vereinfacht gesagt waren mal EU-Sanktionen gegen Iran dran. Dann haben die Amis aufgemacht, JCPOA. Die Amis wollten unter Obama wieder Freunde sein ein bisschen oder zumindest die Möglichkeit eröffnen, Freunde zu sein. Dann wurde dort aufgemacht, dann wurde wieder zugemacht. Jetzt haben die Deutschen aufgemacht und Trump hat wieder zugemacht. So funktioniert es natürlich dann auch wieder nicht. Natürlich hat das die Iran-Sanktionen ganz erheblich in ihrer Wirksamkeit natürlich ein bisschen untergraben, dieses Hin und Her.
Mhm. Letzte Frage, Herr Winkler, dann doch mit Blick auf Russland. Wie lautet Ihre Prognose? Also Sie hatten vor 2 Jahren prognostiziert, dass die Sanktionen noch weiter ausgeweitet werden würden. So kam es dann jetzt auch. Wie wird es jetzt weitergehen? Was schauen wir jetzt mal 2 Jahre nach vorne?
Frau von der Leyen hat ja leider noch genügend im Köcher. Die Kommission wird weiterhin leider aus diesem Köcher weitere, um im Bild zu bleiben, Pfeile ziehen. Es wird also endlos so weitergehen, bis dieser Krieg beendet ist, was leider natürlich auch in Anführungszeichen noch ewig dauern kann. Also ich erwarte keine große Umkehr. Ich nehme aber mit Interesse zur Kenntnis, dass in der Wissenschaft, in der Forschung immer mehr die Thesen, die ich heute hier vertreten habe, dort sozusagen Erfolg haben. Und man muss natürlich sagen, wenn weitere Mitgliedstaaten ausscheren aus diesem Sanktionsprojekt, dann sind die Sanktionen in der Tat auch dann auch mal beendet.
Das sagt Viktor Winkler und ich bedanke mich vielmals für Ihren Besuch in SWR 1, Leute.
Sehr gerne.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.